Detektor FM. Zurück zum Thema.
In unserer Serie zu Öffentlichkeit und Demokratie haben wir in dieser Woche bereits geschaut, welche Wirkung Online-Petitionen haben können und gestern dann, wie im Jahr 2010 Protest organisiert wird. Wenn man über Öffentlichkeit und Demokratie spricht, dann sind natürlich auch die PR-Strategen und PR-Berater nicht wegzudenken. Doch wie sehen sich die PR-Menschen selbst? Welche Rolle spielen die Public Relations in einer hochmodernen Demokratie? Und wo hört PR auf und fängt Journalismus oder auch Lobbyarbeit an? Fragen an Richard Gaul, er ist Vorsitzender des Deutschen Rates für Public Relations und jetzt bei Detektor FM im Interview. Ich grüße Sie, Herr Gaul.
Grüß Gott.
Ja, kann man zu Beginn einfach mal so kurz definieren, was ist denn eigentlich PR?
PR ist die legitime Interessenvertretung von wem auch immer, durch wen auch immer, für alle denkbaren Interessengebiete. Also um es mal so zu sagen, der PR-Chef einer Automobilfirma vertritt gegenüber jetzt idealtypisch allen Öffentlichkeiten, nämlich der allgemeinen Öffentlichkeit, den Medien, Politikern, Finanzanalysten und so weiter, die Interessen der Automobilfirma. Der PR-Chef von einer Gewerkschaft vertritt gegenüber ebenfalls den Zielgruppen der Gewerkschaft die Interessen der Gewerkschaften und erläutert das, was die Gewerkschaften tun, welche Rolle sie in der Öffentlichkeit spielen.
Was darf man denn als PR-Experte und was darf man nicht? Gibt es da so Grenzen, die man ziehen muss?
Also wir, der Deutsche Rat für Public Relations, haben auf unserer Website mehrere Kodizes, ich will die jetzt nicht im Einzelnen nennen, veröffentlicht, die von der Branche sich selbst gegeben werden. Der wichtigste Punkt dabei ist, was man auf keinen Fall darf und wenn das passiert und das dann öffentlich wird, rügen wir das auch als Deutscher Rat für Public Relations. Was man auf keinen Fall darf, ist unter falscher Flagge segeln. Also anonym PR machen für. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen. Ich bin selbstständiger PR-Berater in Berlin und habe einen Auftrag von einer Chemiefirma, nur als Beispiel. Und Sie rufen mich als Journalist an, um mit mir über die wirtschaftliche Lage in diesem Land zu reden. Und ich erzähle Ihnen lange Geschichten auch über die Rolle der chemischen Industrie in Deutschland und habe aber vorher oder hinterher Ihnen nicht gesagt, dass ich einen Auftrag von einer Chemiefirma habe, sozusagen Interessen einer Chemiefirma vertrete. Dies ist ein nicht zulässige Camouflage oder Tarnung und das ist nicht zulässig. Das ist also einer der wichtigsten Punkte. Das heißt, PR muss immer unter klarer Nennung der Interessenlage stattfinden.
Das heißt, Sie verfolgen das so ein bisschen und schauen, dass da nichts schief geht. Tritt das denn oft auf, dass es solche Fälle gibt, wo diese Grenze überschritten wird?
Also ich will nicht sagen, dass es sozusagen eine Welle ist, aber es wird immer wieder neu versucht. Also wir haben die meisten Fälle, die wir in den letzten 2 Jahren behandelt haben, waren solche Fälle der verdeckten PR, wo eine Agentur, ein freier PR-Berater unter Nichtnennung seines Klienten öffentlich die Interessen dieses Klientels vertreten hat und damit sozusagen die Öffentlichkeit direkt, zum Beispiel die Medien, in die Irre geleitet hat.
Wo hört denn PR eigentlich auf und wo fängt Journalismus oder Lobbyarbeit an?
Also um es mal verkürzt zu sagen, Lobbyarbeit ist PR gegenüber Politik, ist also, ich trenne das nicht. Bei Lobbyarbeit ist nur die Zielgruppe eine andere. Lobbyarbeit heißt, wieder am Beispiel des Automobilunternehmens, der Lobbyist einer Automobilfirma erläutert Politikern ebenfalls selbstverständlich unter Nennung seiner Interessengruppe, seiner Interessenlage, welche Folgen zum Beispiel Gesetzesüberlegungen für die Automobilindustrie haben würden. Der Politiker weiß in diesen Gesprächen, dass dies die Interessenlage eines Vertreters der Automobilindustrie ist und kann es entsprechend einordnen. Die Trennung zum Journalismus, der Journalist ist idealtypisch wieder total unabhängig. Als Journalist habe ich keine Interessenlage. Der Journalist macht sich schlau, hört sich theoretisch alle verschiedenen Aspekte eines Themas an. Er hört sich also theoretisch an die Aussage der Firma, des Unternehmens, die Aussage des Verbandes, die Aussage der Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer, die Aussage von gegebenenfalls Interessengruppen anderer Art, die Aussage von Nichtregierungsorganisationen zum Thema und bildet sich dann selbst ein Bild. PR ist immer interessengeleitet, Journalismus sollte auch wieder idealtypisch, nicht interessengeleitet, sondern themengeleitet sein. Ein Journalist sollte im Idealfall zumindest finanziell, aber auch im Kopf total unabhängig recherchieren und dann zu einem Ergebnis kommen, dass er ohne dabei Nebeninteressen zu vertreten, dann publiziert.
Das sind jetzt so die Idealbilder, die Sie da beschrieben haben, aber wie sieht es in der Praxis aus? Da verschwimmt das dann schon öfters mal, oder?
Ja, was uns am meisten Sorgen macht im Moment ist, die Welt wird komplizierter, die Unternehmen reagieren darauf mit vollem Recht und tatsächlich glücklicherweise, dass sie die Welt auch immer detaillierter erläutern, mit also, wenn Sie so wollen, einer PR-Offensive. Parallel erleben wir aber auf Seiten der Journalisten, der Medien eine doch deutliche Reduktion der Kräfte. Das heißt, die meisten Redaktionen sparen. Sie sparen, wenn ich das pointiert sagen darf, an der falschen Stelle, nämlich an der, nicht an der Qualität, aber an der Quantität, was am Ende dann auch zu Qualität führt. Journalisten haben bei einer zunehmenden Informationsflut immer weniger Zeit, sich tatsächlich ein objektives Bild zu machen. Das heißt, die Arbeitsbedingungen im weitesten Sinne der Journalisten werden schlechter in einer Welt, wo sie eigentlich besser werden müssten wegen der Rahmenbedingungen. Also das macht uns Sorgen. Ich glaube nicht, dass im Moment jedenfalls so ist, dass Journalisten sozusagen Opfer der PR werden. Ich sehe aber schon, dass die Journalisten gemessen an der Komplexität dessen, was sie beurteilen müssen, immer weniger und am Ende des Tages vermutlich irgendwann zu wenig Zeit haben.
Gibt es eigentlich sowas wie einen Gehaltsaufschlag, wenn man als PR-Berater für, sagen wir mal, weniger beliebte Unternehmen wie die Atomindustrie arbeitet?
Nee, also Sie können als PR-Berater nicht für verschiedene Klientel verschiedene Honorare verlangen. Das kommt irgendwann raus, um es mal flapsig zu sagen. Und Sie haben, die Atomindustrie ist in Deutschland keine verbotene Industrie und Sie können ohnehin PR nur machen für Themen, wo Sie von dem Thema selbst überzeugt sind. Also Sie können nicht PR für die Atomindustrie machen, wenn Sie die Atomindustrie für nicht gut halten. Sie können nicht PR für die, weiß der immer was, die Pharmaindustrie machen, wenn Sie nicht an die Segnungen der Pharma glauben. Sonst haben Sie ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Aber geht das in der Praxis so auf? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich an die Musikindustrie denke, da sitzen auch Promoter, die irgendeine Band bewerben müssen, die sie vielleicht selber jetzt auch nicht so überzeugend finden.
Ja gut, man muss dann, weil die Musikindustrie sagen, man muss nicht diese konkrete Band gut finden, aber man muss, sie können nicht PR für, weiß der Himmel was, Hardrock machen, wenn sie in Wahrheit zu Hause nur Wagner und klassische Musik hören. Weil sie dann ja auch mit ihrer Kommunikationszielgruppe, jetzt zum Beispiel bei Medien, sie reden dann mit Medien über Hardrock, die davon Ahnung haben und sie selber reden nur über Hardrock, weil sie gerade zufällig eine Hardrock-Band vertreten. Das funktioniert nicht. Die müssen ja im Grunde genommen Sachkunde haben.
Soweit also Richard Gau vom Deutschen Rat für Public Relations. Ich sage vielen Dank für das Interview.
Bitteschön.
Detektor FM. Zurück zum Thema.